Liebe Freunde, ich bin sicher, wir kennen so einige Ratespiele und eines davon ist uns wahrscheinlich auch bekannt, dass man nimmt oder es gibt ein Gesamtbild und man nimmt nur ein Segment aus dem Bild und dann muss man erraten, ja, was ist das Ganze, das gesamte Bild, wie sieht es aus? Also nur ein Detail wird gezeigt und man muss erraten, dann, was ist das Thema von diesem Bild? Worüber geht es? Und dasselbe will ich jetzt mit euch machen. Wenn ich zeige euch jetzt ein ganz kleines Detail von einem Bild. Es ist nicht vergrößert, es ist so aus einem Bildabschnitt heraus, Ausschnitt heraus. Was könnte es sein? Es ist sehr schwierig, ja, so, wenn man nur ein Detail sieht, was könnte es sein? Man kann jetzt viel fantasieren, viel überlegen. Ich will das jetzt nicht überstrapazieren. Ich weiß nicht, welche Gedanken bei euch jetzt sich abspielen. Was könnte hinter diesem kleinen Ausschnitt sein? Ich vergrößere mal den Ausschnitt. Dann wird das viel deutlicher. Ja, ich weiß nicht, ob es jemand so geahnt hat, dass es um zwei Hände geht. Zwei Hände und wir sehen deutlich die Hand einer Frau, eines Mannes und sie halten sich zärtlich an den Fingern. Wenn ich den Ausschnitt jetzt noch weiter größer mache, da entsteht noch ein anderes Bild. Das, was vorher nicht geahnt war, es war einfach, ja, es sind zwei Hände von Mann und Frau, aber hier entsteht ein ganz anderes Bild. Auch wenn ich jetzt nicht das vollständige Bild habe, und doch wissen wir genau, da geht es um eine Braut und einen Bräutigam. Und sie halten sich zärtlich an den Händen. Ich denke, das ist eine gute Illustration von dem, was wir die letzten Monate hier machen. Wir predigen diverse Ehethemen durch und was die Familie betrifft. Und das sind oft so kleine Details, die wir so sehr betonen. Aber diese Details sind ein Teil von einem großen Bild. Und diese Details, es ist wichtig, dass diese Details sich nicht verselbstständigen. Das Erste, was wir gesehen haben, das ist nicht ein Bild an sich, das sagt noch nichts aus, sondern es geht immer um das große Bild. Es geht auch bei unserer Predigtreihe nicht darum, dass wir super Ehen haben und ein tolles Familienleben leben. Das haben wir bereits letzten Sonntag hier gehört aus der Botschaft. Wisst ihr, das gibt Menschen, die ohne Gott leben und die eine sehr gute, sehr hohe Qualität ihrer Ehe haben und vielleicht manches besser machen als wir. Wir wollen nicht nur gute Ehen, damit es uns gut geht. Die Ehebeziehung ist eingebettet in ein viel größeres und wichtigeres Bild. Unsere Ehen sollen die Menschen neugierig auf Jesus und auf seine Gemeinde machen. Wir sollen gute Ehen führen, weil dadurch das Bild des liebenden Bräutigams Jesus und der ehrenden Braut der Gemeinde verständlich, sichtbar werden. Wir decken durch unsere Ehebeziehungen das Geheimnis des Evangeliums auf oder zu. Auch heute wollen wir wieder ein Detail aus diesem großen Bild anschauen. Aber im Hintergrund ist das wichtig, dass wir dieses große Bild vor uns haben. Die Frage, mit der wir uns heute befassen, lautet: Welche Haltung soll die Frau zu ihrem Mann haben? Wie soll sie seine Hand halten? Auf welche Art und Weise soll sie jetzt seine Hand halten? Wie zu ihrem Ehemann stehen? Wie über ihn denken? Was über ihn sagen? Das Thema der heutigen Botschaft heißt die ehrende Ehefrau. Es ist undenkbar, dass eine Braut bei der Hochzeit nur mit sich selbst beschäftigt ist. Oft steht die Braut schon im Mittelpunkt irgendwo einer Hochzeit, aber dass die Braut selbst nur mit sich beschäftigt, das ist unnormal. Im Normalfall sucht sie immer die Nähe von ihrem geliebten Bräutigam. Sie sucht instinktiv seine Hand. Und sie zeigt damit, dass ihr seine Führung und seine Stärke auch notwendig ist. Sie im gewissen Sinne klammert sich so ein bisschen an ihn. Was geschieht aber im Lauf der Jahre? Verstärkt sich die Suche nach dieser Anlehnung oder zieht sich die Hand zurück und lernt unabhängig zu hantieren, selbstständig für sich zu sein? Wie immer, bevor wir auf die praktischen Seiten oder Fragen kommen, sollten wir den Plan Gottes gut verstehen. Auch heute schlagen wir zunächst den Text in Epheser 5 auf. Das ist ja so, wir haben das inzwischen so oft aufgeschlagen, dass die Bibel selbst aufgeht an dieser Stelle, Epheser 5. Und wir lesen nur einen Gedanken daraus, aus dem Kapitel 5, den letzten Vers, ein Teilsatz, nicht mal einen ganzen Satz. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Dieser Abschnitt beginnt, indem dass Paulus sich an die Frauen wendet, und er schließt auch, indem sich Apostel Paulus wieder an die Frauen wendet. Und dazwischen wird uns aber sehr deutlich gemacht, dass es letztendlich um ein viel größeres Geheimnis geht, nämlich um Christus und um seine Gemeinde. Die Frau repräsentiert in der verlorenen und finsteren Welt die Gemeinde. Die Frau steht für die Gemeinde, sie repräsentiert die Gemeinde. Der Mann repräsentiert Christus. Der Mann repräsentiert der unwissenden, gottlosen Welt, aber auch der himmlischen Welt, wie sehr Christus seine Gemeinde liebt. Das muss deutlich werden, wenn man einen Ehemann anschaut. Die Frau repräsentiert in unserer kaputten Welt, wo Respektlosigkeit, Selbstbestimmung an der Tagesordnung sind, da repräsentiert die Frau die Gemeinde, wie die Gemeinde Christus ehrt. Und wenn man eine Ehefrau, eine christliche Ehefrau anschaut, dann sollte man deutlicher verstehen, wie die Gemeinde zu Christus steht. Nun, wie zeigt sie das? Wie zeigt das eine Frau? Indem sie ihren eigenen Mann ehrt. Und diese Art, wie die Frau das lebt, das leuchtet in unserer kaputten Welt und wird ganz deutlich ein Zeichen setzen. Ein Zeichen dahin, dass Menschen nach Gott fragen. Wer ist dieser Gott? Warum lebst du dementsprechend? Nun, liebe Eheleute, eigentlich ist der Plan Gottes so genial und aber auch gleichzeitig so einfach. Gott will, dass wir unsere Ehen so führen, dass andere stehen bleiben und nachfragen: Wieso seid ihr anders? Und das ist unsere Chance dann. Hier können wir auf die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde eingehen. Wir können die unglaubliche Liebe des Christus zur Gemeinde bezeugen und auch über die ehrende Stellung der Gemeinde ihrem Herrn gegenüber Zeugnis ablegen. Wir befinden uns jetzt schon mitten in der Frage, warum? Warum erwartet Gott eine ehrende Haltung der Frau ihrem Mann gegenüber? Warum will das Gott? Die Antwort ist einfach: Weil es Gottes Plan fördert. Das heißt, wenn wir uns gegen diese Haltung stellen, dann leidet der Plan Gottes darunter. Dann fehlt den Menschen ein Bild, wie es eigentlich aussehen sollte, wie die Gemeinde Christus ehrt. Es fehlt die Vorstellung, wie wichtig der Gemeinde ihr Herr und Christus ist. Und es wird nicht deutlich, dass die Gemeinde sich eben nicht verselbstständigt. Es ist nicht so, dass die Gemeinde unabhängig von Jesus leben kann. Ganz im Gegenteil, es wird deutlich, Christus wird hervorgehoben und ihm wird bedingungslos vertraut in der Gemeinde. Nun, es ist schon so, liebe Freunde, dass natürlich sehen die Menschen nicht nur unsere Ehen, sie sehen auch die Gemeinde. Sie kommen in unsere Gottesdienste, sie sehen, wie wir Christus hier loben. Aber hier sieht man ganz ehrlich wenig. Hier auf der Bühne kann ich vieles einfach spielen. Ich kann etwas vormachen, was nicht der Fall ist. Ich kann Gott öffentlich loben, aber zu Hause frage ich überhaupt nicht nach Christus und nach seinem Willen und nach seinem Weg. Das kann ich doch hier machen, oder? Und keinem von euch, den wenigsten wird das auffallen. Was die Menschen aber deutlich sehen werden, wie eine Ehefrau mit ihrem Ehemann umgeht, das sieht man. Ob sie mit ihrem Ehemann rechnet im Alltag, wie sie über ihn spricht, wie sie ihm ihr Vertrauen schenkt. Und wisst ihr, das spricht lauter als die Gestaltung eines Gottesdienstes. Dieses tägliche Leben miteinander, das ist echter. Weil niemand kann permanent heucheln. Das wird immer auffliegen. Liebe Ehefrauen, ich möchte euch mit dieser Frage sehr, sehr, sehr ermutigen. Versteht eure Aufgabe als ein Detail im großen und wunderbaren Plan Gottes. Wenn ihr eure Ehemänner ehrenvoll behandelt, dann malt ihr ein unglaublich schönes Bild und ein leuchtendes Bild zu Gottes Ehre. Wenn nicht, dann das Bild ist trotzdem da. Aber es ist wie ein schwarzer, dunkler Fleck, ein Klecks auf diesem Bild. Und wir müssen jedes Mal erklären, okay, so ist es eigentlich nicht gedacht. Wir kommen zur nächsten Frage, die uns auch mehr in die Praxis bewegen wird. Wenn die ehrende Haltung so wichtig ist, was ist das überhaupt und wie wird sie sichtbar? Wie so oft beginne ich hier mit einem negativen Beispiel, aber leider muss ich es machen, weil genau das ist unsere Denkweise. Und sehr, sehr oft verstehen wir genau so das Ehren. Wir meinen so, und das wird auch so in unserer Umwelt gelebt, Ehre wird dem verliehen, der es verdient hat. Wir ehren den Menschen, den wir für ehrwürdig halten. Das ist üblich, aber falsch. Das ist logisch, aber es ist eine Katastrophe eigentlich. Deshalb haben wir so wenig Ehre untereinander. Das ist ein Fallstrick, es ist ein Missverständnis von dem Begriff Ehren. Eine Frage dazu, wie gut muss der andere sein, damit ich ihn ehre? Wo ist die Grenze? Wer setzt sie fest? Jede Frau könnte dann ihre eigene Grenze festsetzen und sagen, ja, ich brauche noch ein bisschen mehr Leistung, damit ich beginne zu ehren. Und jede Frau, inklusive meiner Frau, würde sehr viele Gründe finden, ihren Mann nicht zu ehren. Vielleicht stolpern wir hier gedanklich und überlegen, aber wie ist das mit Christus? Er hat es doch verdient, deshalb ehren wir ihn. Nun, natürlich hat Christus es verdient. Die Frage ist nur, ob wir Christus dann logischerweise zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens ehren. Ist es nicht eher so, dass auch Christus bei uns die Ehre erst verdienen muss? Wenn er alles richtig macht, alles zu unseren Gunsten, wenn es uns gut geht, ja, dann ist unser Mund voll mit Lob und dann ehren wir Gott. Und wenn dann augenscheinlich seine Zuwendungen abnehmen, oder der sichtbare Segen fehlt, was passiert dann mit unserem Mund? Dann verstummt er doch, oder? Oder noch krasser, uns treffen Stürme im Leben, Krankheit, Tod, große Verluste. Kommt dann nicht Bitterkeit aus uns heraus und ein Kopfschütteln über unseren Herrn und wir sagen vielleicht leise, vielleicht auch laut, wie kannst du nur? Wie soll ich dich noch ernst nehmen? Wie kann ich dir weiter vertrauen? Also ganz ehrlich, Christus zu ehren, weil er es verdient hat, das wird uns nicht lange tragen. Ehrfurcht zu Christus wird erst dann stabil, wenn wir ihn um seines Namens willen ehren. Wenn wir Christus um seines Namens willen ehren. Wir ehren Christus dann für das, was er ist, nicht für das, was er für uns tut. Und das ist das Geheimnis des Ehrens. Psalm 73, Vers 25 schreibt der Psalmist: Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wir kennen diesen Psalm 73, ein Mann, der sehr in Anfechtung kommt, ein enttäuschter Mann. Es geht ihm schlechter als den anderen, wenn er sich vergleicht. Er ist benachteiligt. Und in solchen Momenten, wenn wir uns so fühlen, wir haben nicht das, was der andere bekommt, was trägt uns dann wirklich? Christus, das wird sichtbar. Oder das, was wir nicht haben. Noch ein Gedanke dazu. Wir haben uns schon so sehr daran gewöhnt, dass wir die Liebe mit Selbstlosigkeit definieren. Wir nennen das die Liebe Agape, das ist die göttliche Liebe. Sie ist völlig bedingungslos. Das können wir schon so im Schlaf hier sagen. Diese Liebe, sie liebt den Menschen um des Menschen willen und nicht wegen seiner Leistung. Liebe Freunde, dasselbe gilt auch für die Ehre. Sie achtet den anderen wegen seiner Person und nicht wegen seiner Leistung. Das ist göttliches Denken. So behandelt auch Gott uns letztendlich, nicht aufgrund unserer Leistung. Und deshalb staunen Männer und Frauen Gottes immer wieder darüber. Und wir lesen im Psalm 144, Vers 3, dieses Staunen. Herr, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Oder das ist ein anderes Wort für ehren, dass du ihn ehrst, dass du ihn überhaupt beachtest. Ein Staunen über Gott. Und das kommt in der Bibel mehrfach vor. Gott achtet uns unabhängig von unserer Leistung. Und das ist der Schlüssel, den wir nutzen sollen. Das ist auch der Schlüssel zu den Männern. Ein Mann reagiert nicht besonders euphorisch darauf, wenn die Frau ihm sagt, ich liebe dich. Das ist schön, das ist nett, aber das versetzt jetzt unser Blut nicht ins Wallen, wenn wir das hören. Wo ein Mann aber aufgeht und über sich hinauswächst, das ist, wenn die Frau ihn achtet. Und zwar um seiner selbst willen. Einfach, weil du mein Mann bist. Deshalb achte ich dich. Die Ehre hat viele Ausdrucksformen, genauso wie die Liebe. Wir haben uns in der Vergangenheit, und ich denke da an viele Jahrzehnte vor uns, wir haben uns viel und sehr mit der Liebe beschäftigt und mehr als mit der Ehrfurcht. Mit der Liebe können wir schon ein bisschen was anfangen. Was Ehrfurcht betrifft, da ist eine große Lücke. Wir wissen, dass die Liebe viele Sprachen hat. Dazu gibt es Bücher und so, 5 Sprachen der Liebe und so weiter. Aber dasselbe gilt auch bei der Ehrfurcht. Die Ehrfurcht ist vielschichtig und jeder Mann reagiert anders. Empfindet das auch anders. Ich möchte jetzt einige Möglichkeiten aufzeigen, aber diese Möglichkeiten erschließen sich nicht, sondern sie sollen uns motivieren, weiterzudenken und das auszubauen. Vor einigen Sonntagen hat unser Pastor Jakob Plett erwähnt, dass die meisten Aufrufe zur Liebe an den Ehemann gerichtet sind. Und meines Wissens ist das wirklich auch so, und ich kenne persönlich nur einen Aufruf, in dem es darum geht, dass Frauen ihre Männer lieben sollen. In Titus 2, Vers 4 lesen wir, damit sie, also die älteren Frauen in der Gemeinde, damit sie die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Also die älteren Frauen sollen die Jüngeren anleiten, schulen, Ideen geben, wie man das macht, und zwar ihre Männer zu lieben. Also es ist ein sehr interessanter Gedanke. Ältere Frauen sollen nicht Zweifel sehen, nicht etwas kaputt machen, nicht irgendwelche Diskrepanz reinbringen zwischen Mann und Frau, sondern motivieren zur Liebe. Und hier in diesem Text gibt es eine kleine Besonderheit, die fällt im Deutschen nicht auf. Aber hier wird für das Wort Liebe die freundschaftliche Liebe verwendet. Ehefrauen sollen lernen, jetzt übersetze ich es direkt, Ehefrauen sollen lernen, Freundinnen für ihren Mann zu sein. Ich denke, das ist letztendlich die Kunst einer guten Beziehung, wenn Mann und Frau Freunde sind. Wir sind nicht aus Pflicht zusammen. Ich tue nicht nur meine eheliche Pflicht, sondern ich bin gerne zusammen. Ich will an deinem Leben teilhaben. Ich will alles mit dir gemeinsam erleben. Und ich teile alles, was mir wichtig ist, mit dir. Und wisst ihr, liebe Ehefrauen, Männer lieben Freundschaften. Leider gibt es sie nicht so oft. Aber wenn die eigene Frau die Freundschaft anbietet, dann ist das etwas ganz, ganz Besonderes. Das heißt, feiern wir zusammen. Bauen wir, entschuldigt, Mist, dann machen wir es zusammen. Wir gehören zusammen, wie Freunde. Und gute Freunde, sie reiben einander nichts unter die Nase. Sie rechnen nicht mit Zahlen, wie viel hast du, wie viel muss ich. Sie schenken einander einfach Zeit, Gedanken, Offenheit. Und für Außenstehende fließen Freunde immer in eins zusammen. Ich erinnere mich so gerne an unsere Bibelschulzeit. Wir waren mit Peter so eng befreundet, dass auch nach 4 Jahren Bibelschule unsere Mitstudenten unsere Namen immer wieder verwechselt haben. Peter und Wille, das waren Synonyme. Das war egal, welchen Namen man gesagt hat. Und ich zweifle auch heute nicht daran, wenn Sie an unsere Klasse zurückdenken, dann denken Sie auch heute immer noch in diesen Kategorien, Peter und Wille. Freundschaft ist etwas sehr Wertvolles und Besonderes. Und das kann man sich nicht verdienen. Ich kann es auch nicht einfordern vom anderen. Freundschaft können wir einander nur schenken. Liebe Ehefrauen, ihr wisst nun aus der Bibel, ihr wisst es, dass eure Männer Freundschaften lieben. Habt ihr ihnen schon dieses Geschenk gemacht? Es ist wichtiger als ein Parfüm oder eine Urlaubsreise. Schenkt eurem Ehemann eure Freundschaft. Wie gesagt, Freundschaft kann ich niemand aufbürden. Ich kann auch nicht sagen, du musst jetzt mit mir befreundet sein. Ich kann es nur anbieten. Was heißt das praktisch? Gehe mit deinem Mann mit. Lass ihn nicht allein in seinen Aufgaben. Interessiere dich für Sportarten, die dich überhaupt nicht interessieren. Freue dich von Herzen über die Erfolge deines Ehemannes, auch wenn es keine Weltrekorde sind. Wenn ich zu Hause etwas repariere, dann staunt meine Lena immer wieder darüber und sagt, Wahnsinn, wie kannst du das nur? Liebe Ehefrauen, wisst ihr, das beflügelt mich, auch wenn es nichts Besonderes ist. Aber ich werde 10 Zentimeter größer und brauche keine Leiter dazu. Vielleicht denkt ihr, das ist doch nichts Besonderes, Birne gewechselt oder getauscht. Autoreifen gewechselt. Was ist daran so Besonderes? Liebe Ehefrauen, glaubt mir, es können Zeiten kommen, da wärt ihr froh, wenn euer Mann wenigstens eine Glühbirne wechseln könnte. Nichts ist selbstverständlich. Schätzt den Moment heute und wisst, dass sich alles ändern kann. Schätzt eure Ehemänner und schützt eure Freundschaft zu ihnen. Eine weitere Bibelstelle zeigt uns noch mehr, wie die Frauen ihre Männer ehren können. 1. Petrus 3, Vers 6. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lässt. Sarah war wirklich keine furchtsame Frau. Sie ließ sich nicht so schnell einschüchtern. Sie hat sich einiges zugetraut in einer Umwelt, wo die Männer dominierten. Sie ging auch nicht in die Opposition. Sie hat nicht rebelliert dagegen. Sarah entscheidet sich für einen gottesfürchtigen Weg. Sie will den Plan Gottes leben. Und mit dieser Einstellung, dass sie Gottes Plan leben will, nennt sie ihren Mann Herr. Sie begegnet ihrem Mann so mit viel Respekt. Und es geht hier nicht darum, dass sie Abraham einmal Herr genannt hat. Die Bedeutung ist hier viel, viel tiefer. Sie gab ihrem Mann den Titel Herr. Vielleicht ist Titel zu kalt, ist kein sehr schönes Wort. Vielleicht besser, sie gab ihm den Namen. Es heißt hier auch, sie nannte ihn, sie gab ihm den Namen Herr. Niemand hat sie dazu gezwungen. Das war ihre freiwillige Entscheidung. Bevor wir jemandem jetzt einen Namen geben, da gehen viele Dinge uns durch den Kopf, viele Gefühle. Und das Produkt des Ganzen ist dann, unserer ganzen Einstellung ist dann der Name. Nun, liebe Ehefrauen, es wird jetzt nichts, die Anwendung ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt nach Hause kommt und beginnt, wie Sarah, einfach sie zu kopieren und eure Ehemänner Herr nennt. Wisst ihr, das kann sogar bissig werden und verletzend sein. Die Frage, die euch beschäftigen kann, ist, wie denkt ihr über eure Ehemänner? Das ist entscheidend. Und das wird letztendlich immer rauskommen. Denkt ihr gut über sie? Denkt ihr durchschnittlich über sie? Sarah bekannte sich zu ihrem Mann. Sie nannte ihn nicht nur in seiner Gegenwart Herr, auch in seiner Abwesenheit. Und das ist ein großer Indikator. Wie sprichst du über deinen Mann mit anderen, wenn er nicht dabei ist? Und so wie du ihn da benennst, unter deinen Freundinnen, das ist er für dich. Das ist deine Einstellung. Und je mehr du seine guten Eigenschaften nennen wirst, desto mehr wird die Achtung vor deinem Mann steigen. Und so wirst du ihm auch begegnen. Was ist aber, wenn der Ehemann ungläubig ist? Gelten dann andere Regeln? Kann und soll sich eine christliche Ehefrau ihre Freundschaft schenken und ihm einen guten Namen machen? Wie ist das damit? 10-mal ja. Ja, ja, ja. Petrus spricht ja genau in diese Situation, wenn ein Mann nicht gläubig ist. Gerade dann ist es wichtig, weise zu sein, ihn zu wertzuschätzen, ihm einen guten Namen geben. Die letzte Frage für heute noch. Wie schafft man das? Das ist ja ein sehr hoher Anspruch. Wenn wir allein die Gemeinde anschauen, die Gemeinde hat schon Probleme, ihren Herrn so richtig zu ehren. Und das ist ein perfekter Bräutigam, unser Herr Jesus, ohne Sünden. Die Not der Ehefrauen ist doch viel größer. Sie haben doch mit uns Sünder zu tun. Woher kommt also die Kraft? Von Sarah und von anderen Frauen lernen wir Folgendes. 1. Petrus 3, Vers 5. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Die Frauen haben ihre Hoffnung auf Gott gesetzt, nicht auf ihren Mann. Daher kommt die Kraft. Das heißt nicht, wenn man die Hoffnung auf Gott setzt, dass die Ehemänner automatisch alles richtig machen werden. Nein, diese Frauen wurden von ihren Männern verletzt. Auch Sarah wurde von ihrem Mann verletzt, bitter enttäuscht, verraten. Und trotzdem haben sie Gott vertraut. Und das war ihre Stärke. Manchmal sagen wir, und wir denken auch meistens so, eine Frau ehrt den Mann, wenn er sie liebt. Also wir denken, dass die Ehre ist eine Reaktion auf die Liebe. Aber das ist keine biblische Denkweise. Ehre ist nicht Reaktion, sondern Gehorsam. Und zwar Gehorsam Gott gegenüber. Wenn wir ehren wollen, dann müssen wir nicht warten, bis was passiert, sondern es ist schon passiert. Gott hat seinen Willen gezeigt. Hoffnung auf Gott setzen bedeutet ihm vertrauen, auch wenn vom Ehepartner nichts zurückkommt. Ich mache trotzdem Gottes Plan weiter und damit gebe ich Gott recht, nicht meinen Erfahrungen. Es fällt ein zweites hier auf in diesem Vers. Diese heiligen Frauen haben nicht nur das Notwendigste gemacht, sie haben sich damit geschmückt. Schmücken ist mehr als sich Gesicht waschen. Das ist Pflege, das ist sich schön machen. Schmücken heißt sich schön machen, attraktiv für den anderen sein. Hier geht es natürlich in diesem Abschnitt nicht um Körperpflege und Schminken, es geht um Beziehungspflege. Und liebe Ehefrauen, wie viel ist euch diese Pflege wert? Es passt nicht zu einer Frau, dass sie ihr Äußeres vernachlässigt, nicht pflegt. Das ist widernatürlich. Das ist nicht gut und das macht auch kaum eine Frau. Aber es passt auch nicht, wenn sie ihre Gabe der Beziehungsfähigkeit vernachlässigt, verschmutzen lässt, in den Dreck zieht. Zusammenfassend können wir sagen, es ist wie immer. Woher kommt die Kraft? Die Kraft von Gott. Aber unser Wollen muss auch dabei sein. Und wenn beides zusammenkommen, die Kraft von Gott und unser Wollen, dann passiert das, was Gott auch von uns erwartet. Ich zeige am Schluss noch einmal dieses Bild. Zärtlich hält die Braut die Hand ihres Bräutigams. Sie zieht sich nicht zurück und sie erdrückt ihren Bräutigam auch nicht. Sie zeigt, wie sehr sie ihn schätzt, zärtlich und liebevoll. Wie schön, wenn dieses Bild auch nach Jahren noch da ist. Theoretisch könnte jetzt so sein, dass manche Frauen sagen, okay, das ist nicht mein Ding. Ich kann so nicht und ich werde so nicht. Dann würde es so aussehen, dann hätte unser Bild einen dunklen Fleck. Das ist nicht schön. Egal wie schön das Bild außenrum ist, alle schauen auf diesen Fleck. Und dieser Fleck zerstört das ganze Bild. Je mehr wir uns aber auf diesen Teilbereich einlassen und sagen, ich will versuchen und immer wieder uns mit Gott füllen lassen, je deutlicher wird das dieses Bild. Und am Schluss steht nicht mehr dieses kleine Detail. Keiner schaut mehr ganz genau auf dieses Detail, sondern alle schauen auf dieses gesamte große Bild und freuen sich. Und das bringt Gott auch die Ehre. Liebe Geschwister, ich wünsche so sehr, dass wir in unseren Ehebeziehungen Gott ehren. Dass es uns deutlich geworden ist, es geht nicht primär nur, dass ich eine gute Ehe habe. Ich wünsche das allen. Aber es geht noch das Ziel ist noch größer. Und zwar wollen wir Gott ehren. Und dadurch, wenn wir unsere Ehen so gestalten, dadurch ergeben sich viele Möglichkeiten, unseren Herrn und Gott zu bezeugen. Amen.